Mir ist gerade aufgefallen, als Simon den Titel gesagt hat, dass der ein bisschen missverständlich ist. Gott hat nicht Schwierigkeiten. Ja? Also er selber ist nicht in Schwierigkeiten, aber er befindet sich in unseren Schwierigkeiten. Okay? Darüber soll es gehen. Also nicht, Gott hat ein Riesenproblem mit uns oder sowas, ja, oder ist jetzt da völlig am Schwitzen. Genau. Das mal dazu. Zum Einstieg. Wer von euch erlebt denn momentan in seinem Leben irgendeine Schwierigkeit? Das kann eine Krankheit sein zum Beispiel. Wer erlebt eine Krankheit, die er schon länger einfach erwartet? Ja, genau. Oder das kann sein, dass du mit irgendeinem Freund Ärger hast oder Streit hast, ja, oder Unversöhntheit da ist. Oder dass es in deiner Ehe kriselt. Ja? Oder dass an deinem Arbeitsplatz es Probleme gibt mit deinen Kollegen oder du vielleicht momentan keine Arbeit hast. Ja, also wer hat gerade irgendeine Schwierigkeit in seinem Leben? Wahrscheinlich fast alle von uns, oder? Vor allem jetzt. In der Welt gibt es auch einige Schwierigkeiten. Den Krieg in der Ukraine. Die ganzen Preiserhöhungen, die Inflation, wo geht es alles hin? Wo geht die Welt hin? Ja, es gibt einige Schwierigkeiten, einige Herausforderungen. Und dann hat man, wie gesagt, auch noch ganz persönlich so seine Schwierigkeiten und seine Herausforderungen. Ich habe vor einigen Monaten, ich erzähle einfach kurz von mir, so von ein paar Schwierigkeiten, die ich erlebe, okay? Nicht, weil ich einen Fokus auf Schwierigkeiten legen will, sondern es gibt nachher echt Hoffnung. Ja, ich habe vor einigen Monaten sogar das Zeugnis gegeben, dass ich von einer Schilddrüsenüberfunktion geheilt wurde. Wurde jetzt wieder diagnostiziert, dass es wieder eine Überfunktion ist. Und vielleicht muss ich ins Krankenhaus, da bin ich gerade dran. Ja, also eine entmutigende Situation. Das letzte Mal habe ich mich riesig darüber gefreut, dass Gott mir einen Durchbruch geschenkt hat. Ich bin das erste Mal aus der Arztpraxis rausgelaufen, habe so Gottes Freude gespürt, dass er einfach da ist, ja, und dass er Heilung schenkt und so weiter. Das ist eine Schwierigkeit, die ich gerade erlebe, wo ich Enttäuschung auch erlebe, wo ich Herausforderungen erlebe. Heute Nacht lag ich wieder 2 Stunden wach, weil es mir so heiß war. Ja. Oder vor ein paar Wochen hatte ich einen schlimmen Motorsägenunfall und habe mir in die Hand gesägt. Ja, das war auch eine richtig herausfordernde Situation. Ich weiß noch, da lag ich dann nachmittags auf meinem Bett und habe richtig Panik gehabt und mir ist erstmal so klar geworden, boah, was wäre eigentlich gewesen, wenn ich meine 2 Finger abgeschnitten hätte. Und es war wirklich knapp. Ja, da war eine Herausforderung. Oder es war dann auch krass, 4 Tage später bin ich mit dem Motorroller auf der Heimfahrt von der Arbeit hingefallen und habe mir hier die Seite aufgeschürft. Und das ist jetzt erst vor ungefähr 2 Wochen, das ist jetzt bestimmt 10 oder 12 Wochen her, ist es erst vollends zugeheilt gewesen. Also ich erlebe Herausforderungen in meinem Alltag und ich weiß nicht, wie es dir geht. Du erlebst wahrscheinlich auch Herausforderungen. Ja? Ihr habt gerade fast alle gestreckt, dass es irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Irgendwelche Situationen, wo wir Mangel erleben, wo wir an unsere Grenzen kommen. Aber wisst ihr, ich habe richtig coole Neuigkeiten. Gott ist beständig und Gott ist immer treu. Gott ist beständig und Gott ist immer treu. In Jakobus 1, Vers 17, ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung, da heißt es, von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. Unser Gott im Himmel, auch wenn sich auf dieser Welt, auch wenn sich in deinem Leben vieles konstant verändert, du Herausforderungen erlebst, auch wenn du vielleicht von Freunden verletzt wirst, enttäuscht wirst, auch wenn du Krankheit erlebst, auch wenn du Dinge nicht erlebst, wo Bestand da ist, unser Gott, unser Vater im Himmel ist beständig. Nicht nur beständig, er ist treu. Im Englischen, das ist ganz cool, das Wort treu heißt im Englischen faithful. Faith ist Glaube, full ist voll. Gott ist voller Glaube in deiner Situation. Er hat vollsten Glaube in deiner Situation. Er ist treu, treu in dem, dass er beständig voller Glaube ist in deiner Unmöglichkeit. Es ist so gut. Egal wie hoch der Berg, egal wie stark der Feind, Ich weiß, mein Gott hat gesiegt. Er ist beständig, sein Sieg ist beständig. Er ist der Sieger, ist übrigens einer seiner Namen, ganz cool. Mein zweiter Name Vincent heißt auch der Siegreiche. Christus ist der Siegreiche in deinem Leben. Christus möchte sich als der Siegreiche in deinem Leben offenbaren. Er ist beständig. Und noch cooler ist, er ist nicht nur beständig und treu, sondern er wird als der gute Hirte bezeichnet in der Bibel. Christus ist der gute Hirte. Einer, der sich um dich kümmert. Ich möchte heute auf einen Psalm eingehen, den jeder von uns auswendig kennt. Und wir können ihn gleich auch zusammen sagen, okay? Psalm 23, lass ihn uns mal aufsagen, wenn du ihn weißt. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele und führet mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstersten Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich glaube, ihr konntet jetzt alle aufsagen auswendig. Da steckt so viel drin, das ist unfassbar. Über den ersten Vers habe ich schon immer mal wieder geredet. Der Herr ist mein Hirte, er ist mein guter Hirte, er ist der sich um mich kümmert. In der Bibel, Jesus redet von einem Gleichnis, wo er sagt, er lässt sogar die 99 Schafe zurück, um dem einen nachzugehen. Das ist dieser Hirte, der jedem Einzelnen nachrennt, der für jeden Einzelnen das hat, was wir brauchen. Er ist immer beständig, immer treu, und bei diesem Hirten wird mir wie viel mangeln? Nichts. Bei ihm mangelt uns nichts. Er weidet uns auf einer Aue. Er führt uns zu frischem Wasser, wo du Erfrischung brauchst. Hat er neues Leben, neues Wasser für dich. Er möchte deine Seele erquicken. Er möchte dir neue Freude geben. Egal deiner Umstände. Er will dich erquicken. Egal deiner Umstände. So wie das bei mir war nach dieser Diagnose, als ich rausgelaufen bin und heimgelaufen bin. Plötzlich musste ich aus dem Nichts anfangen zu lachen. Und er hat angefangen, meine Seele zu erquicken. Auch wenn die Situation und der Umstand ärgerlich ist und herausfordernd ist, er fängt an, meine Seele innerlich zu erquicken. Diese Quelle fängt an zu strömen. Und ob ich schon wanderte im finstersten Tal, fürchte ich wie viel Unglück? Kein Unglück. Warum denn? Warum fürchte ich kein Unglück? Er ist bei dir. Jedes Tal, jede Finsternis, jede Herausforderung in deinem Leben ist eine Einladung in tiefere Intimität mit Jesus Christus, weil er dort mit dir ist. Das ist das größte Privileg. Wir sind nicht alleine in dieser Situation, sondern er ist bei uns. Und deswegen fürchten wir kein Unglück, weil er nicht irgendwer ist, der bei uns ist, sondern er ist der Schöpfer des Universums, der Herr aller Herren, der Gott aller Götter, dem nichts unmöglich ist, der durch seinen Atem Sterne ausatmet, heißt es in den Psalmen, der all das erschaffen hat, der ist bei dir, du bist nicht alleine. Und genau deswegen fürchten wir kein Unglück. Jesus, danke, dass selbst wenn mein Körper gerade nicht ganz funktioniert, wie du es möchtest, danke, dass du jetzt gerade da bist und der Herr in meinem Leben bist, der Herr in meinem Unglück, in meiner Herausforderung. Danke, Jesus, dass selbst wenn ich jetzt gerade vielleicht einen Job verloren habe, danke, dass du da bist. Danke, Jesus, dass wenn mich gerade mein Freund verletzt hat, meine Frau, mein Mann mich nicht gesehen hat, danke, dass du da bist und dass mir kein Unglück bevorsteht, weil du da bist und weil du der Tröster bist, der mich tröstet. Dein Stecken und dein Stab, diese Führung, ja, du tröstest mich, du richtest mich aus, du veränderst mich, du leitest mich, du führst mich. Boah, das ist so gut. Und jetzt geht's weiter. Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Was ist ein Tisch? Was machen wir an einem Tisch? Essen, trinken, Gemeinschaft, wir reden, wir unterhalten uns. Einen Tisch, ja. Freude. Einen Tisch ist ein Ort, wo Beziehung stattfindet und wo wir Nahrung aufnehmen. Das tut unserem Körper gut. Ja, aber nicht nur, das ist nicht nur das Essen. Das Schöne ist doch, wenn wir nicht alleine an den Tisch sitzen, sondern andere bei uns haben und gemeinsam diese Gemeinschaft genießen dürfen. Ja? Erweckung geschieht um einen Tisch herum, glaube ich. Ja? Der Tisch, das ist sowas Intimes, was Persönliches, was Besonderes, was Wichtiges. In fast jedem Wohnzimmer. Achtet mal drauf, wenn ihr zu Leuten kommt. Daran erkennt ihr, was die Priorität dieses Haushaltes ist. In fast jedem Wohnzimmer ist oft ein Esstisch in der Mitte. Das ist was Wesentliches, was zur Familie dazugehört. Ja? Dieser Ort der Gemeinschaft. Und das ist so krass. Was macht Gott? Diesen Tisch der Gemeinschaft, diesen Tisch der Ernährung, wo wir Dinge aufnehmen, wo unserem Körper gut tut, dieser Ort der Intimität, dieser Ort der Beziehung, den bereitet er wo? Nicht auf der Höhe des Berges, an deinem größten Erfolg, sondern wo? Im Angesicht deiner Feinde. Vielleicht fühlst du dich manchmal so, dass dein Mann dein Feind ist oder deine Frau. Dann ist es gut, im Angesicht deines Spaß. Aber im Angesicht deiner Feinde, das passt überhaupt nicht in unser Denken hinein. Wie jetzt? Hä? Da, wo ich meine Feinde erlebe, meine Feinde, meine Herausforderungen, diese Krankheit, dieser Streit in dieser Beziehung, egal was es für dich ist, wo du gerade diese Schwierigkeit erlebst, dieser Feind, diese Schwierigkeit, genau an diesem Ort, in dieser Situation, was macht Gott? Er bereitet einen reich gedeckten Tisch, der überfließt, der übervoll ist, an diesem Ort. Manchmal braucht es, und ich sage nicht, die Herausforderung in deinem Leben ist was, was Gott geschickt hat. Überhaupt gar nicht, weil er ein guter Vater ist. Er ist ein guter Vater, denn ich möchte, dass es uns schlecht geht, okay? Aber selbst wenn es eine negative und eine schlechte Situation in deinem Leben gibt, dann schafft Gott daraus was Gutes. Nämlich er macht es zu einem Quellort, heißt es im Psalm 83, oder er bereitet einen Tisch genau in dieser Situation für dich. Gott nutzt es, um dich näher zu ihm zu ziehen und dann, um dich reich zu beschenken und auszustatten. Wow, das verändert alles. Das verändert alles, wie ich diese Situationen erlebe, wenn ich diese Diagnosen bekomme, wenn diese Dinge geschehen in meinem Leben. Wow, jetzt halte ich erstmal kurz inne. Vater, ich erlebe hier gerade einen Feind in meinem Leben. Aber danke, dass du jetzt anfängst, einen Tisch reich zu decken, von dem ich nehmen darf. Danke, dass du neue Freude ausgießt jetzt in mein Herz. Danke, dass du Menschen in mein Leben schickst, die mir gut zusprechen, die mich, wie der Simon vorher gesagt hat, die mich ermutigen. Danke, dass du jetzt Ermutigung in meinen Geist hineinfließen lässt. Danke, Vater, für einen reich gedeckten Tisch in meinem Leben. Und dann geht's weiter, das ist so krass. Und du fängst an, mein Haupt mit Öl zu salben. Ja, dieses Öl, diese Salbung. Was ist das, eine Salbung? Wenn ein König in der Bibel jemanden gesalbt hat, der König wurde hineingesalbt in was? In einen Dienst als König. Ihm wurde durch die Salbung, bei David war das so, durch Samuel, durch diese Salbung wurde ihm Autorität übergeben. Du bist jetzt der Herrscher des Volkes Israel. In dieser Situation, wo wir nehmen von seinem Tisch, entsteht Autorität in deinem Leben, in diesen Situationen anderen Menschen Durchbrüche zu geben. Er gibt dir eine Krone des Lebens in Jakobus 1, Vers 6. Selig sind die, die ausharren und die Herausforderungen durchstehen, denn sie werden eine Krone des Lebens empfangen, die denen versprochen wurde, die treu an seinem Herzen dranbleiben. Er gibt dir Autorität, er gibt dir Leben in dieser Situation, wo du diese Stands erlebt hast, ja, wo du diese Situation erlebt hast, gibt dir Gott die Gabe, andere Menschen davon zu heilen und ihnen Hoffnung zu geben in diesen Situationen. Und dann geht es noch weiter, du schenkst mir voll ein. An diesem Tisch wird nicht halb das Glas voll gefüllt. Ja, oder man kriegt nur ein paar Tröpfchen oder man wird nur halb satt. Man darf nur ein Gutzle essen. An dem Tisch gibt es Überfluss. Voll wird dir eingeschenkt. Alles läuft über. Und wenn wir das tun, wir folgen ihm nach, wir folgen seinem Angesicht nach, ja, wir schauen auf ihn, dann geht es weiter im letzten Vers, das ist so gut. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Wie lang? Mein Leben lang werde ich Jesus nachfolgen, der vor mir ist. Ich werde auf ihn schauen und ihm nachfolgen. Und hinter mir laufen zwei Engel hinterher, so hat es Bill Johnson mal gesagt. Und die heißen Gutes und Barmherzigkeit. Wow! Gutes und Barmherzigkeit ist bei mir am Start in meinem Leben. Ich erlebe eine Schilddrüsenüberfunktion, aber Gutes und Barmherzigkeit werden freigesetzt in mein Leben hinein, dass in der Zukunft mein Leben gesegnet ist und das Leben meiner Kinder und das Leben meiner Kinderkinder und so weiter und so fort. Das setzt einen Strom des Lebens frei. Boah, das ist so gut. Danke, Jesus. Danke, dass du uns so reich beschenkst, Vater. Und dann, das ist noch der letzte Teil, ist auch, oh, das ist so gut. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Jeden Tag werde ich bei ihm sein, in seinem Haus. Ich darf die Ewigkeit mit ihm verbringen im Himmel. Dort, wo dann mal alles gut ist. Dort, wo alles perfekt ist. Dort, wo es keine Krankheit mehr gibt. Dort, wo es diese Dinge nicht mehr gibt. Dort, wo es keinen Streit mehr gibt, Vater. In diesem Haus werde ich sein, immer da. Ich bin bereits dort. Und ich werde es mal in noch einer größeren Herrlichkeit erleben. Leute, dieser Psalm 23. David hat da was erkannt, was er da geschrieben hat. Und wenn wir David seine Geschichte angucken, im ersten Buch Samuel ist es, glaube ich, und in den Königen. Wenn wir David seine Geschichte anschauen, Mann, hat der Herausforderungen erlebt. Er wird zum König gesalbt und dann ging der Terror los. Ja, Saul wollte ihn abschlachten und umbringen. Er ist konstant jahrelang davongelaufen, hat sich versteckt. Ja, immer wieder. David hat so krasse Herausforderungen erlebt. Ja, sorry, da brauche ich nicht brutteln über meine Situation. Und dieser Mann schreibt genau das. Gutes und Barmherzigkeit folgen mir alle Tage meines Lebens. Der Herr deckt einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Im Angesicht von dem, wo Saul mich verfolgt und umbringen möchte, deckt Gott jetzt. David hat da was erkannt. Er hat von der Quelle geschöpft, die nicht natürlich ist. Du und ich, wenn wir Jesus in unser Leben einladen, dann bekommen wir einen gravierenden Vorteil zu allem anderen auf dieser Welt. Weil wir die Quelle des Lebens empfangen, die Hoffnung in der Hoffnungslosigkeit, den Frieden im Streit, die Freude in der Trauer, Schönheit für Asche, Freude für Trauer, einen Umhang der Anbetung für Schwere. Das ist das, was Gott machen möchte in deinem Leben. Wir beten, dass die Unmöglichkeiten sich beugen. Amen. Und in dem Prozess, aber bis sie sich beugen, ist er bei dir und du kannst dich an ihm festhalten. In diesem Prozess, bis die Verheißung in Existenz kommt, lädt Gott dich ein, an sein Herz zu kommen und mit ihm so eng Gemeinschaft zu haben wie niemals zuvor. Das wird es mal im Himmel nicht geben. Anbetung im Himmel wird easy peasy. Weil da werden alle anbeten und ausrasten. Und die Engel beten, heilig, 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 Gott allmächtig. Und diese vier Wesen drehen sich um und fangen wieder an zu anbeten. Da geht's ab, Leute. Und du wirst die volle Herrlichkeit Gottes sehen und erleben. Entschuldigung. Da wird's mal einfach. Aber was im Himmel nicht mehr gehen wird, ist, du kannst Gott nicht mehr länger anbeten aus einer Schwierigkeit heraus. Und diese aktive Entscheidung treffen, Jesus, ich suche dich, egal was ich hier gerade erlebe, egal wie schwierig es gerade ist, egal wie herausfordernd es ist. Ich suche dich, ich schaue auf dich, weil das wird es mal dort nicht mehr geben. Vor einigen Jahren hatte ich echt ein herausforderndes Meeting mit einigen Freunden zusammen. Und ich musste ihnen was mitteilen, was mir richtig schwer gefallen ist. Und die haben das alle nicht gut aufgenommen. Ja, und es war echt herausfordernd, aber ich wusste, dass ich das machen soll, weil Gott mir das gesagt hatte. Ja, und bin richtig auch schon mit Bauchweh reingegangen in die Situation und war wirklich, es war richtig herausfordernd für mich. Und dann bin ich aus diesem Treffen mit ihnen rausgegangen und bin auf der Autobahn gefahren und habe richtig Magenschmerzen bekommen. Richtig, mein Magen hat sich richtig so zusammengezogen. So Krämpfe habe ich gekriegt von diesem Stress und von dem, dass es nicht gut gelaufen ist. Ja, das war echt ein unangenehmes Treffen. Und dann höre ich Gott sagen zu mir, Janik, was habe ich zu dir gesagt? Folgst du mir nach oder folgst du den Menschen nach? Ist meine Gegenwart dir wichtiger oder sind die Umstände dir wichtiger? Ist diese Schwierigkeit dir wichtiger oder mein Wort? Willst du bei mir bleiben oder in dieser Situation? Und ich sage, Herr, nichts anderes. Ich will einzig und allein dich. Ich will dir treu sein, jeden Tag. Ich will dir nachfolgen. Und innerhalb von 10 Sekunden waren die Bauchschmerzen weg. Er ist in deiner Schwierigkeit, egal was die Situation ist. Johannes 10, Vers 10, das ist so ein starker Vers, wo Jesus da sagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Von wem ist hier die Rede? Vom Feind, vom Teufel. Was der Teufel macht, was dem Teufel seine einzige Agenda ist, ist, in deinem Leben Dinge zu rauben, Freude zu rauben, Gesundheit zu nehmen, zu stehlen, zu schlachten, Dinge kaputt zu machen, zu verderben. Wow, ja, okay, können wir jetzt uns fett drauf konzentrieren. Das Krasse ist der zweite Teil. Ich aber bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Wann immer der Teufel in dein Leben kommt, kannst du anfangen zu jubeln. Wuhu! Jetzt taucht Jesus auf und schenkt Überfluss. Wann immer der Teufel kommt, um zu stehlen, zu zerstören und zu schlachten, taucht Jesus auf und bringt Leben im Überfluss. Ich bin so ein Mensch, der ist total auf ein Ziel konzentriert, okay? Ich bete dann, das muss passieren, bam, 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 bam. Und ich bin immer auf dieses Ziel, da will ich hin, da geht's hin, da will ich mit Gott hin, das ist der Weg. Immer dieses Ziel, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ich bin immer auf dieses Ziel konzentriert, ich schaue auf dieses Ziel und so sind wir ganz oft als Menschen, ja? Ich möchte jetzt das Gebet erfüllt haben, ich bin konzentriert auf das Ziel. Und wisst ihr, das ist gut und das ist richtig und da dürfen wir auch dranbleiben und weiterhin Glauben haben. Aber wie ich Gott kennenlerne in meinem Leben ist, dass er ganz oft nicht am Ziel interessiert ist, sondern ist am Weg interessiert, zum Ziel hin. Er ist an dem interessiert, mit dir gemeinsam zu gehen auf diesem Weg und dich dann zum Ziel zu führen. Und manchmal braucht dieser Weg ein bisschen länger, wie wir das oft erhoffen und uns vorstellen. Ich habe doch jetzt gerade gebetet. Morgen früh muss es erledigt sein. Es ist leider oft nicht so. Ich sage nicht, dass wir nicht den Glauben haben dürfen. Amen. Und ich glaube an Wunder und wir erleben Wunder. Aber oft ist Gott an diesem Weg interessiert. Und das Coole ist, wie wird Jesus noch genannt? Er ist was? Der Weg. Die Wahrheit und das Leben. Jesus ist dieser Weg. Wow. Der Weg zu diesem, Jesus ist der Weg. Ich bin jetzt mit Jesus auf diesem Weg. Er ist es. Er ist auf diesem Weg. Er ist in diesem Weg. Er ist mit dir in diesem Weg. Jede Schwierigkeit, habe ich vorher schon mal gesagt, jede Schwierigkeit in deinem Leben ist eine Einladung in tiefere Intimität mit Jesus Christus. Ihn besser kennenzulernen, ihn mehr zu erleben. Nichts anderes. Wie gesagt, nochmal, die Schwierigkeit kommt nicht von Gott, weil er ein guter Vater ist. Aber er möchte alles zu deinem Besten wenden. Und er ist in dieser Situation mit dir. Die Annette hatte vor ein paar Wochen ein richtig starkes Bild während unserer Gemeindeleitungszeit. Und sie hat gesehen, wie so ganz viele Hände sich ausgestreckt haben und so einen Pokal in der Hand hatten, so einen goldenen Pokal. Ja? Und an diesem Pokal, wenn ich es richtig wiedergebe, sind so, der war wie so Feuerflammen und der hat gebrannt. Ja? Und für was steht denn ein Pokal? Für einen Sieg. Amen. Ganz krass ist noch, dieser Fußballpokal von der Weltmeisterschaft, wir haben ja gerade die Fußball-Weltmeisterschaft, der sieht ein bisschen so aus, genau, und der Pokal war wie eine Erdkugel auch, hast du gesagt, gell? Und sie wusste das auch nicht mit dem Pokal von der Weltmeisterschaft. Auf jeden Fall ist es so ein goldener Pokal und da ist so eine Erdkugel obendrauf. Und es sieht fast so aus auch wie so Feuerflammen. Wenn man das mal, ihr könnt es ruhig mal eingeben in Google, wie das aussieht. Also es ist ziemlich cool. Ja? Und Janette hat auf jeden Fall dieses Bild gesehen in unserer Anbetungszeit. Und wir haben einfach empfunden, dass Gott als der Sieger sich uns offenbaren möchte. Ja? Dieser Sieg, den er vollbracht hat am Kreuz. Und ich glaube, und das fand ich dann so cool, weil sie das auch nicht wusste mit der Weltmeisterschaft, ich glaube, dass jetzt die Zeit ist, während dieser Weltmeisterschaft. Ich sage nicht, dass Deutschland der Sieger sein wird, das will ich überhaupt nicht, jetzt mal unabhängig davon. Aber Gott möchte sich in deinem Leben als der Sieger offenbaren, in dieser Lebensphase, jetzt momentan. Ja? Kolosser 2, Vers 14 und 15, da heißt es, er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den Entsatzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Und jetzt kommt's. Als Jesus Christus ans Kreuz von Golgatha vor 2000 Jahren gegangen ist, hat er nicht nur deine Sünden ans Kreuz genagelt und dir gesagt, du bist jetzt reingewaschen und du bist frei. Nein, er hat noch was anderes gemacht. Er hat die Gewalten und die Mächte der Finsternis völlig entwaffnet, heißt es hier im Kolosser. Nicht nur 10% oder 90%, er hat sie vollkommen entwaffnet. Diese Dinge in deinem Leben, diese Mächte, die dahinter stecken, diese Sachen, Jesus Christus hat sie vollkommen entwaffnet und ist dann noch einen Schritt weiter gegangen und er hat sie öffentlich zur Schau gestellt. Er hat diesen Sieg, diese Mächte hat er öffentlich hingehoben. Ha, ihr Verlierer, ihr habt verloren. Und dann geht's weiter. Und in ihm hat er den Triumph über sie gehalten. In Christus hat der Vater Triumph über jede Macht gehalten. Ihr habt das, glaube ich, schon mal in der Predigt erwähnt. Im Römischen Reich, wie Triumph gezogen wurde, war, der Feind wurde nach Rom gezerrt. Der Feind, der besiegt wurde von den Römern, wurde nach Rom gezerrt, musste in Rom dann über die großen Straßen, wurden die durchgeleitet und das gesamte Volk stand an den Straßenrändern und hat sie mit Obst beworfen und sie haben gefeiert. Hahaha, wir haben euch besiegt. Diesen Triumphzug hat Christus, als er gestorben ist und wieder auferstanden ist, über jede Macht der Finsternis gehalten. Öffentlich zur Schau gestellt, dass jeder sehen konnte, Jesus Christus ist jetzt Herr. Er ist der Sieger. Jesus ist der Sieger über diese Schwierigkeit in deinem Leben. Jesus ist der Herr. Er hat Triumph gehalten. Das ist so krass. In diesem Sieg, in diesem Evangelium, in diesem Tod, in dieser Auferstehung, in dem, was dieser Sohn Gottes, dieses Lamm vollbracht hat, ist alles, was wir brauchen und noch mehr. Er hat alles besiegt. Epheser 1, Vers 3 heißt es, und in ihm haben wir jeden geistlichen Segen der Himmelswelt empfangen. Christus hat jeden Segen freigesetzt für dein Leben. Jeglichen geistlichen Segen. Es ist alles. Er hat all das freigesetzt in dein Leben hinein. Jeden geistlichen Segen der Himmelswelt. Alles, was du dir vorstellen kannst. Das ist der Sieg des Lammes Gottes, das jetzt auf dem Thron sitzt, zu Rechten des Vaters in einer Position von Autorität und Herrschaft. Er hat den Feind zu seinem Fußschemel gemacht. Wir kommen zum letzten Vers. Vers ist es nicht, zur letzten Bibelstelle. Es ist eine Bibelstelle, die mich seit einigen Wochen richtig fasziniert und auch beschäftigt. Wieder von diesem David. Ein Psalm Davids, und das ist jetzt wichtig gleich für das, was wir lesen werden. ein Psalm damals aus der Zeit, als er sich in der Wüste von Juda aufhielt. Also nicht in der Fülle des Palastes, wo alle Schätze waren, als er sich in der Wüste von Juda aufhielt. Da war er wahrscheinlich gerade wieder am Wegrennen vor Saul. In dieser Zeit schreibt David diesen Psalm 63. Und da geht es dann los in Vers 2. Gott, mein Gott bist du, dich suche ich. Wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt, so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist, in einem dürren und ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. David hat in der Wüste erkannt, dass nur Gott, derjenige ist, der diesen Durst stillt. Und es ist so krass, sein ganzer Körper hat diesen Durst nach Jesus gespürt. Sein ganzes Sein hat nach ihm verlangt. Mir verlangt nach dir, Vater, nichts anderes. Ich habe all die anderen Dinge dieser Welt versucht, aber nur du bist der. Mein ganzes Sein verlangt nach dir, mein ganzer Körper. Er fühlt sich ausgetrocknet an. Ich brauche Wasser von dir. Mit dem gleichen Verlangen hielt ich im Heiligtum Ausschau nach dir, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Güte ist besser als Leben, als das Leben. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, so will ich dich preisen mein Leben lang. Im Gebet will ich meine Hände zu dir erheben und deinen Namen rühmen. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Deine Nähe ist ein Festmahl für meine Seele, bei der meine Seele Erfüllung erlebt, Nahrung zu sich nimmt. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, mit meinen Lippen kommt großer Jubel. Nachts auf meinem Lager denke ich an dich. Stundenlang sinne ich über dich nach. Wow. Dieser David, wie krass war der drauf. So viele Male hast du mir geholfen. Jetzt erinnert sich an die guten Dinge, die Gott getan hat. Und im Schutz deiner Flügel kann ich jubeln. Bei dir, unter deinem Flügel, finde ich Schutz, finde ich Ruhe. Von ganzem Herzen hänge ich an dir. Und deine Hand hält mich fest. Meine Feinde wollen mir Böses und trachten mir nach dem Leben. Im tiefsten Totenreich werden sie noch enden. Dem tödlichen Schwert werden sie ausgeliefert. Den Schakalen werden sie zur Beute. Doch der König wird sich freuen, weil Gott zu ihm hält. Glücklich schätzen kann sich jeder, der sich bei einem Eid auf Gott beruft. Der Mund der Lügner aber wird gestopft. Diese Nähe, von der David hier redet, die den Hunger seiner Seele wie ein Festmahl sättigt, an der er von ganzem Herzen hängt, die sorgt dann dafür, die Feinde zum Schweigen zu bringen. So heißt es hier. Die werden es schon noch erkennen. Er sucht Gott als erste Priorität und Gott fängt dann an, sein Schwert auszuüben. Glücklich zu schätzen ist jeder, der sich in einem Eid auf Gott beruft. Du bist glücklich zu schätzen, wenn du Ja zu Gott sagst. Wenn du sagst, Jesus ist der Herr in meinem Leben. Jesus ist der Herr in meiner Situation. Ich berufe mich auf dich, Vater. Deine Nähe, deine Güte ist besser als mein Leben. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl im Angesicht meiner Feinde. Boah, das ist so gut. Bei Gott ist alles, was wir brauchen. Bei Gott ist alles, was du brauchst. Nicht der Reichtum dieser Welt, nicht alle Schätze dieses Universums, werden deine Sehnsucht füllen. Bei Gott, bei Jesus Christus alleine findet Sättigung statt für deine Nöte, für dein Verlangen, für diese kleine Leere irgendwo in deinem Herzen. Er allein ist genug. In deiner Situation. Er allein ist genug. Und ja, das ist herausfordernd, das weiß ich. Das fordert richtig heraus, wenn nicht gleich der Durchbruch kommt. Und dann fängst du vielleicht sogar an zu rufen, Herr, wo bist du? Er ist bei dir. Das ist das, was ich heute mitgeben wollte. Er ist mit dir. Er ist der Weg. Er ist da. Er ist nicht fern, auch wenn du ihn nicht spürst. Er ist da. Er liebt dich. Er hat alles, was du brauchst. Lass deine Seele, lass diesen Hunger bei ihm stillen. Lass uns mal gemeinsam noch aufstehen, wenn ihr möchtet. Wir haben so einen schönen Holzofen zu Hause. Und ich liebe es im Winter, so richtig Feuer zu machen. Und ich liebe es einfach, was reinzuwerfen. Und dann hocke ich mich manchmal so vor dieses kleine Fenster hin und gucke da rein und beobachte einfach, wie dieses Holz so nach und nach zerbrennt und sich auflöst. Und dann aus dem Kamin geht es im Endeffekt hoch. Ja? Was passiert? Diese Kohlenstoffverbindungen lösen sich auf, verbinden sich mit Sauerstoff. Ja, und dann wird es zu CO2, zu Kohlenstoffdioxid und zu Kohlenstoffmonoxid. Egal, aber das ist eigentlich eine total faszinierende Sache. Aus einem festen Stoff, ja, wird Luft im Endeffekt, das aus dem Kamin rausgeht. Ja. Und was ich mit euch machen möchte, ist, macht mal, wenn ihr möchtet, eure Augen zu und stellt euch das vor, dass vor euch so ein Ofen ist, der so richtig brennt. Und jetzt nehmt einfach mal diese Schwierigkeit, die ihr in eurem Leben erlebt, und schreibt sie in euren Gedanken auf ein Blatt Papier, sitzend vor diesem Ofen. Krankheit. Streit. Alleine sein. Einsamkeit. Egal was es ist, schreib's mal auf so einen Zettel. Und jetzt nimmst du deine Hand und öffnest so diese Türe zu diesem Ofen. Und da drinnen brennt's so richtig. Und Wärme schießt in dein Gesicht. Und du riechst so ein bisschen auch den Feuergeruch des Holz. Und jetzt nimm einfach dieses Blatt, wo diese Sache draufsteht. Und vielleicht sind es auch mehrere Sachen, das ist auch okay. Und jetzt streckst du deine Hand aus nach vorne und du wirfst es in dieses Feuer hinein. Und sofort, weil es so heiß ist, das Blatt fängt an zu brennen. Und du schließt die Türe. Und du siehst durch dieses Fenster, wie dieses Blatt sich langsam auflöst. Einzelne Stellen schwarz werden, es fängt leicht an zu rauchen. Und nach verschwindet dieses Blatt und es zieht oben aus dem Kamin heraus. Vater, ich danke dir, dass du uns einlädst, unsere Dinge in dein heiliges Feuer zu werfen. In das Feuer deiner Liebe, das sich verzehrt nach uns. Jesus, wir geben es dir. Und wir danken dir, dass du in diesem Prozess bist, bis die Erfüllung kommt. Danke, dass du der Weg bist, der bei uns ist. Vater, und das setzt sich frei, deine Nähe. Dass wir dich spüren, dass wir dich hören, dass wir dich sehen, dass wir dich erleben, Vater. Dass du nahe bist. Danke für deine Umarmung. Danke für deinen Beistand, dass du uns an der Hand nimmst und mit uns läufst. Danke, Vater. Und wir sprechen jetzt zu jeder Unmöglichkeit, Jesus. Wir setzen deine Gnade frei. In Jesu Namen. Wir sprechen zu jeder Krankheit, dass sie gehen muss. in Jesu Namen. Jede Schmerzen, ihr müsst jetzt weichen in Jesu Namen. Alle Hoffnungslosigkeit, du gehst jetzt raus aus dem Kamin, hoch in die Atmosphäre. Aller Streit, alle Unversöhntheit, wir lassen dich ziehen durch den Kamin nach oben. Danke, Vater, für deine Hoffnung, für deine Heilung, für deine Liebe, für deinen Frieden, für deine Durchbrüche, jetzt in Jesu Namen. Shalom. Kein Chaos mehr in deinem Leben, in Jesu Namen. Perfekte Ordnung in Jesu Namen. Jesus, wir vertrauen dir.